Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0. Wir sprechen hier über ungewöhnliche Kriminalfälle aus Düsseldorf. Und das Besondere dabei ist mein Kollege Hans, denn der hat viele Jahre als Polizei- und Gerichtsreporter gearbeitet. Das heißt, er hat Ermittlungen und Prozesse begleitet, hat Täter getroffen, Opfer getroffen und viele Menschen drumherum. In der letzten Folge, dem mörderischen Metzger, haben wir vor allen Dingen über Knast gesprochen. Jetzt haben wir es wieder mit einem typischen Düsseldorfer Kriminalfall zu tun. Es geht um richtig viel Kohle, einstellige, zweistellige und dreistellige Millionenbeträge. Worum es genau geht, das hören wir jetzt in den Nachrichten.
Die Messe Düsseldorf hat sich im Dezember 1999 von ihrem Geschäftsführer Hartmut Krebs getrennt. Der ehemalige Landesstaatssekretär hatte durch sogenannte Eventmessen zu den Hollywood-Filmen Titanic und Star Trek Verluste in Höhe von 110 Millionen D-Mark verursacht. Der Vorwurf des Aufsichtsrats, nicht ausreichend über den Umfang dieser Misere informiert worden zu sein, führte schließlich zur Trennung von Krebs und Finanzchef Jürgen Schröer. Nun werden zivil- und strafrechtliche Konsequenzen geprüft.
Hans, die Hauptfigur, von der wir jetzt gerade gehört haben, Hartmut Krebs, ist, bevor er Chef der Düsseldorfer Messe wird, erstmal Staatssekretär des Landes NRW, ist also Politiker. Was für ein Politiker war der?
Also der Name sagt ja schon Staatssekretär, ne? Der war also auf dieser Ebene zwischen politischer Aktivität und so eine quasi so ein Beamtenjob, war damals Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und hatte aber aufgrund seiner Vorlieben, aufgrund seiner Kompetenzen, nenne ich es jetzt mal, viel mit Wirtschaftsleuten zu tun. Er war schon von der Erscheinung her unübersehbar. Der war nämlich fast 2 Meter groß, sehr schlank, war ein sportlicher Typ und war so einer, dem man, ich sag mal, eine politische Karriere auf allen möglichen Ebenen zutraut.
Okay. Und wie hat er so in der Stadt gewirkt? Also wie war der hier im Alltag?
Er fiel zu unter anderem darauf aus, dass man den schon mal beim Joggen traf. Er machte vieles zu Fuß.
Okay.
Und das war für damalige Zeiten, was ist ungewöhnlich. Also die hatten natürlich alle einen Dienstwagen und wenn einer zu Fuß von der Heimatadresse zur Arbeit ging, da war das sogar eine Meldung in der RP wert oder so.
Ja.
Oder so eine kleine Schmonzette irgendwie.
Weißt du, wo der gewohnt hat?
Der hat in Meerbusch gewohnt.
Nun wird eben dieser Mann dann Chef der Messe, das heißt, wir reden über ein Unternehmen, das damals so 500, 550 Mitarbeiter hatte. Wie kam es dazu?
Hast du Zeit? Ich habe es ja gerade gesagt, der war Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Zu seinem Job gehörte es, dass er das Ministerium, die Landesregierung vertrat im Aufsichtsrat der beiden Messegesellschaften Köln und Düsseldorf.
Okay.
Denn das Land NRW war an beiden Messegesellschaften mit 20% beteiligt. Das heißt, die hatten einen erheblichen Anteil, kein Mitspracherecht, dann hätten sie 25,1 oder 0,1 haben müssen, hatten sie nicht, aber sie waren im Aufsichtsrat und das war Hartmut Krebs.
Okay.
Und so, daher kannte der sowohl in Köln wie auch in Düsseldorf, kannte er die Messeleute alle. Das ging über mehrere Jahre. Und der damalige Chef der Messe Düsseldorf, Klaus Groth, Nachfolger von Kurt Schob, der sogenannten Messelegende für Düsseldorf, der war damals ein großer Name und die Älteren verehren den heute noch. Klaus Groth war damals Chef der Messe Düsseldorf und er und Hartmut Krebs haben in Osterath gemeinsam Tennis gespielt. Die waren im selben Tennisclub. Also auf der einen Seite kannten die sich beruflich, die trafen sich natürlich immer wieder.
Aufsichtsrat und Geschäftsführung aufeinander.
Genau, Geschäftsführung, ja. da trafen die aufeinander und spielten gemeinsam Tennis. Und Klaus Groth, ich habe ihn nochmal gefragt neulich, der hat den erstens gemocht und zweitens hielt er den auch für fähig. Und Klaus Groth hat sich Anfang der 90er Jahre, fing der an zu überlegen, dass er gerne ausscheiden würde und hat, obwohl er eigentlich noch mehrere Jahre hätte machen können, der war damals Anfang 60 und hat er mir auch mal erzählt, auf einem langen Intercont-Flug von Singapur nach Düsseldorf hat er der damaligen Oberbürgermeisterin Marlies Metz gesagt, dass er demnächst ausscheiden möchte. Das hat die Frau ein bisschen beunruhigt, die mochte den sehr und er hat auch einen guten Job gemacht und hat dann gesagt, wir brauchen aber einen Nachfolger. Und dann ist er auf die Idee gekommen, Hartmut Krebs zu fragen, auf dem Tennisplatz übrigens. Hast du Lust, mein Nachfolger zu werden?
Okay, ich nehme an, dass Hartmut Krebs Ja gesagt hat und so eben so. An den Posten gekommen ist.
Ja, man muss dazu aber noch sagen, es gab auch von politischer Seite keine Widerstände, weil Wolfgang Clement, damals Wirtschaftsminister, Krebs war sein Staatssekretär, wollte den loswerden. Der hielt den nämlich für, sagen wir mal, ausbaufähig kompetent. Und so ergab es sich, dass der auf eine elegante Art und Weise das Problem lösen konnte. Einerseits brauchten sie einen Messechef in Düsseldorf, andererseits wurde Clemens seinen Staatssekretär los.
Cool, ja, da kommen einige Dinge zusammen. Nun wird er also Chef, wird gewählt in dieses Amt. Was waren seine Ziele oder von mir ist auch seine Vision, wenn man so sagen will, für diesen Posten?
Hartmut Krebs galt damals als, ich sag das mal salopp, Vielflieger. Der war aufgrund seines Jobs im Wirtschaftsministerium, hatte der die Möglichkeiten, also in viele Länder zu reisen. Das hat er auch mit Wonne gemacht. Der war ein sehr international denkender Mensch. Und der hat diesen Job angetreten und wollte die Internationalität der Messe, wollte er noch weiter steigern. Das war der eine Punkt. Na, der hatte natürlich, wie viele Messechefs, auch den Ehrgeiz, also hier neue Duftmarken zu setzen. Seine Vorgänger, Groth und Schob, hatten so Riesendinger wie Drupa und K und Interpack und Medica installiert. Und er hatte jetzt die Ambition, auch als großer Macher in die Historie einzugehen. Mhm. Das war einmal international. Und dann hatte er aber auch im Blick, dass man mit den Nachbarn kooperieren könnte. Also vor allen Dingen mit Köln, mit der Messe Köln.
Ja, Dortmund hast du dann noch in der Region, ne? Essen, also da sind so ein paar größere Messestandorte.
Ja, die waren damals, also nicht nichts im Vergleich zu Düsseldorf. Also die Rangfolge war ganz klar, Düsseldorf oben, also in NRW, Düsseldorf an Platz 1, dann Köln und dann kam Dortmund und oder Essen. Die genaue Reihenfolge weiß ich nicht. Aber er hatte die Idee, vor allen Dingen mit Köln eine Kooperation einzugehen.
Ja. Wie sind die Ideen damals angekommen?
Im Grunde hat man gesagt, ja, prima, gute Idee, aber es war schon damals völlig, es wurde relativ schnell klar, es funktioniert nicht. Man hat es auch in den Jahren danach immer wieder probiert. Das scheiterte immer an den Personen. Mhm. Wenn du zwei so, also ich sag mal, angenommen, Köln und Düsseldorf hätte wirklich, wie auch immer, fusioniert, kooperiert, das hätte immer bedeutet, dass einer von beiden an Einfluss verliert. Und das wäre ganz klar Köln gewesen, weil Düsseldorf war einfach größer. Hm. Ja, und das, die Leute in Köln wollten das nicht.
Okay, also das heißt, diese regionale Idee von ihm ist gescheitert. Wie ist es mit der internationalen Idee?
Ja, damit sind wir eigentlich beim Thema, ne? Also er hat sich dann überlegt, wie können wir international agieren? Wie können wir was ganz Neues machen? Ja, und dann kam halt die Idee, mal nach Amerika zu fliegen.
Ja, genau. Also wir haben es vorhin in den Nachrichten ja schon gehört. Es geht um wirklich um Hollywood-Shows oder eine Hollywood-Messe sozusagen. Einmal mit Titanic und einmal mit Star Trek. Wie ist der da in die Verbindung gekommen? Also wie kommt man an sowas?
Ich sagte ja bereits, der wollte was machen, was die Messe bisher nicht gemacht hat. Und das hat mehrere Aspekte. Einmal gab es Glanzpunkte wie die riesigen Messen, die es ja zum Teil heute noch gibt. Wie Drupa und Karl gibt es ja immer noch. Mhm. Und er hatte die Vision, dass die Messe, ich nenne es mal, wie ein zweites Standbein, so eine Art Event-Angebot machen.
Das heißt, du hast keine Stände, an denen du irgendwie Geschäfte machen richtig, kannst, sondern du hast tatsächlich einfach ein Ereignis.
Ja, ein Ereignis. Die Leute kommen und erleben in den Messehallen was sie sonst nicht erleben.
Was aber auch nicht ein Bühnenprogramm ist oder irgendwie richtig. Eine normale Show, sondern eben tatsächlich irgendwas, wofür du viel Platz brauchst und wo du dich durchbewegst, sagen wir mal.
Richtig, ganz genau. Ich würde mal davon ausgehen, dass er sich orientiert hat an so großen Anbietern wie Disney und Universal, die ja das Angebot...
Ja, so Freizeitparks, die aber eben nicht nur eine Achterbahn und irgendwie ein Karussell haben, sondern tatsächlich auch wieder so Sachen, wo du irgendwie durchgehst in Bezug zu Filmen und Ähnlichem.
Okay. Also ich habe es in den 90er Jahren, war ich ein paar Mal in Florida, habe das da in Universal Studios. Ich war tief beeindruckt von dem, wie realistisch die dich in so einen Film zum Beispiel eintauchen ließen. Ne?
Ich kenne das auch. Also ich habe es in Kalifornien erlebt. Das ist tatsächlich, du warst dann irgendwie in Zurück in die Zukunft und in Jurassic Park oder in Indiana Jones.
Und das haben die
Jones.
Super gemacht mit Akustik, mit Optik. Die Zuschauertribüne hat sich entsprechend bewegt. Du warst am Ende so drin, dass du, also wenn so was auf dich zukam, dann hast du gedacht, gleich knallt's hier oder so. Ne? Hm. Sowas, ich nehme an, das hat er erlebt und das wollte er nach Düsseldorf holen. Und was man auch nicht vergessen darf in dem Zusammenhang, ganz profan, die Messehallen standen auch damals schon zu einem großen Teil des Jahres leer. Hm. Na, die sind ja nicht, es reiht sich ja nicht eine Messe an die andere, sondern es gab immer auch schon Zeiten, wo die monatelang leer standen. Ja. Und seine Idee, und die ist im Grunde gar nicht schlecht, war, wir haben den Platz, wir haben das Publikum hier, wir sind in Düsseldorf, also weiß ja jeder, rundherum ein paar Millionen Menschen. Wir müssen was Neues machen, was anbieten und Leute locken und damit Geld verdienen. Ja,
du kannst das sogar bei deutlich längere Zeit machen, als das bei der Messe. Eine Messe dauert in der Regel maximal eine Woche. Ne? Und sowas kannst du dann 6-8 Wochen machen, wenn du die Zeit hast, in der das ohnehin leer steht. Jetzt ist immer noch die Frage, wie kommst du an die Kontakte? Also die Idee, sind wir jetzt einig, ist gar nicht so übel. Aber wo findest du die Menschen, die sowas schon haben oder die mit dir dann zusammenarbeiten?
Ja, in Hollywood. Der hat also durch seine Kontakte im Wirtschaftsministerium hat er einfach gedacht, da sitzen die. Und dann hat er Kontakt aufgenommen mit der Firma Paramount, kennt man heute noch.
Ja.
Ne? Und die haben gesagt, du willst Geld loswerden? Gerne, wir helfen dir dabei. Und dann ist er dahin geflogen. Da war ich nicht dabei, das muss ich sagen, da war damals ein Kollege damit, der hat mir nachher erzählt, wie das gelaufen ist und hat mir auch Fotos gezeichnet, ich habe auch Filmaufnahmen gesehen davon. Und da hat er da mit denen verhandelt und dann haben wir ihm zwei Shows angeboten, die, ich sag mal, mobil waren, die auf Reise gehen konnten. Das war einmal Star Trek, hieß das eine, klar, war damals auch schon bekannt, ne? Die berühmte Science-Fiction-Serie oder die auch im Kino schon lief oder mit den großen Filmen. Und das zweite war Titanic. Hm. Der Erfolg des Films war gerade ein paar Jahre her und dann hatte man die Idee, das in einer Art so, ja, wie soll man sagen, in so einer Art wandernde Theatershow daraus zu machen.
Ja.
Und darauf ist der voll abgefahren.
Okay. Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Also selbst wenn du diese Erfahrung als Staatssekretär hast und auch mit Wirtschaftsgrößen umgehen kannst, Hollywood ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Hat den das beeindruckt?
Ja, klar. Das hat man auch gemerkt. Das hat man, wie der darüber geredet hat und das siehst du an den Fotos. Der lief da rum mit glänzenden Augen. Der war wie so ein Kind im Spielzeugladen. Das fand er wunderbar. Auf einmal so Glamour. Und die haben den auch, ich sag das jetzt mal respektlos, eingeseift. Die haben dann so einen Preis ihm verliehen.
Wofür?
Ja, dafür, dass er ihr Kunde war oder so. Keine Ahnung.
Kunde des Monats, ja.
Es muss also eine Szene gegeben, hat mir der Kollege, der dabei war, gesagt, der hat da eine Rede gehalten und hatte diesen Preis. Und das war so ein Ding aus so vermeintlich Kristall oder Kunststoff, wie die Preise halt manchmal so aussehen. Das hat er dann wohl so hochgehalten und hat sich bedankt und hat gesagt, wir kommen wieder. Und die begleitenden Leute haben alle damals schon... Ja, die waren von dieser Euphorie nicht so hundertprozentig angesteckt. Da gab es eine gewisse Skepsis. Und ich habe Fotos und Filme gesehen von den Leuten, mit denen er verhandelt hat. Und ich weiß, dass ich damals gedacht habe, als ich den Hauptverhandlungsführer da gesehen habe, habe ich gedacht, von dem würde ich kein gebrauchtes Fahrrad kaufen. Und Krebs war völlig hin und weg. Und dieser Kerl, oder es waren natürlich mehrere, aber ich habe einen noch vor Augen, ne? Wo ich dachte, boah, das sieht nicht gut aus.
Ja. Und es klingt vor allen Dingen nach, als wärst du jetzt als Messechef nicht mehr unbedingt zu rationalen unternehmerischen Entscheidungen fähig, sondern eben dadurch, so wie du gesagt hast, nur so eingeseift bist, dass du sagst, prima, wo darf ich unterschreiben?
Ja, so ungefähr muss das
sein. Was stand denn über der Unterschrift? Also was hat er da an Lizenzgebühren oder an sonstigen Zahlungen gehabt?
Also wie das im Einzelnen war, die Zahlen, ich weiß die Endzahl.
Mhm.
Am Ende hat es die Messe 110 Millionen D-Mark gekostet.
Wahnsinn.
Alles zusammen.
Okay.
110 Millionen D-Mark. Wie Banker so schön sagen, die standen nachher im Feuer und sind noch verbrannt.
Ich springe mal zum Ende der 90er Jahre. Ich bin damals ein junger Erwachsener gewesen, das klingt heute komisch, aber damals war es tatsächlich noch so. Und ich war ein großer Star Trek-Fan. Das heißt also, als wir gehört haben, meine Freunde und ich, dass diese Ausstellung kommt, haben wir uns sofort Tickets besorgt und waren echt hin und weg davon. Und wir sind da auch durchgegangen. Ich habe heute wenig Erinnerung. Das heißt, so richtig prägen kann es nicht gewesen sein, aber ich habe keine schlechte Erinnerung daran. Und ich weiß, dass am Ende sogar noch ein Star aus diesem Film da war und Autogramme gegeben hat. Du hast es völlig anders in Erinnerung. Warum?
Also ich führe mal deine Begeisterung darauf zurück, dass du einfach jung warst und die Freude brauchtest. Du warst mit deiner Freundin da vielleicht.
Die war auch dabei, das stimmt, ja.
Also ne? Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Ich war in den 90er Jahren ein paar Mal, ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, ein paar Mal in Florida und war in Disney, habe da diese Shows erlebt. Und war in Universal Studios, wo diese Filmaufnahmen ja, wo du da ja, du meinst, du bist dabei. Das heißt, ich hatte eine ziemlich hohe Erwartung. Ich habe im Prinzip Perfektion erwartet, so wie du da bekommen hast. Ne? So, und dann bin ich da rein. Und ich weiß noch, mein erster Eindruck war so, als ich mich umgeguckt habe, ich gesagt, ey, hier ist alles aus Sperrholz. Und der Boden vibrierte mal so ein bisschen, weil man halt so die Bewegung da irgendwo rüberbringen wollte. Es gab Akustik. Aber ich war ziemlich enttäuscht. Und ich habe gedacht, ey, 40, das war ja teuer. Ne?
Ja, das waren sowas wie 40 Mark, glaube ich.
40 Mark
eine halbe Stunde,
für eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Das war so ein, man ging da irgendwie so durch.
Ja, genau. Ne? Ein bisschen, du hattest das Gefühl, du gehst durchs Raumschiff Enterprise so ein bisschen durch und hast dann so ein paar Ausstellungsstücke.
Ja.
Das ist so auch wirklich nur meine vage Erinnerung.
Ich erinnere mich daran, dass ich da die damalige Oberbürgermeisterin Marlies Smets getroffen habe. Die war, ich nehme an, es war Zufall, gleichzeitig da. Und wir beide haben uns angeguckt und ich sah, dass die dachte, ach du Scheiße. Die hat das irgendwo, glaube ich, so ähnlich empfunden wie ich. Und ich habe damals gedacht, naja gut, ich bin vielleicht zu anspruchsvoll oder so. Das wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Wenn die Messe das machen, müsste ich ja was dabei gedacht haben. Ne? Und die anderen Leute finden es vielleicht toll. Siehst du ja, du hast es gut gefunden. Ne? Ich fand es furchtbar.
Ja. Wie war so in der breiten Masse das? Also wie haben sich da die Zuschauerzahlen entwickelt?
Überhaupt nicht gut. Also die hatten ja kalkuliert mit einer bestimmten Menge an Zuschauern, um das Geld wieder reinzuholen. Ne? Ja. Es war aber relativ schnell klar, das klappt nicht. Was denen fehlte, war dieser Effekt, dass die Leute, die es erlebt haben, darüber reden und sagen, boah, das musst du gesehen haben. Das hat offenbar nicht funktioniert. Und deshalb waren die Zuschauerzahlen viel zu gering.
Ja. Wie war das dann bei der Messe? Also du hast das vorhin mal gesagt, Hartmut Krebs war ursprünglich im Aufsichtsrat, jetzt ist er Chef der Messe und hat sich, ja, muss sich gegenüber diesem Aufsichtsrat ja verantworten.
Ja, die haben das natürlich irgendwann auch gemerkt. Mhm. Und dann hat er dann dem Aufsichtsrat gegenüber gesagt, also er hat das, glaube ich, geringe Anfangsverluste hat er das gedacht.
Oh, schöne
Formulierung, und hat gesagt, ja. Aber das wird sich, also das würde völlig falschen Eindruck erwecken. Und das würde sich bessern und er wäre sicher, dass sich das alles am Ende rechnet. Aber man muss dazu sagen, zu dieser Titanic-Geschichte ist es dann schon gar nicht mehr gekommen.
Okay, das ist krass. Also das heißt, der wirtschaftliche Schaden, den diese erste Ausstellung oder diese erste Messe verursacht hat, war so groß, dass du die zweite schon vorsichtshalber nicht mehr gemacht hast und über die Reißleine gezogen hast, obwohl du dafür ja wahrscheinlich auch schon Lizenzgebühren und ich weiß nicht, was alles bezahlt hast.
Man hat dann relativ schnell die Summe zusammengerechnet und da tauchte das zum ersten Mal auf, dass man sagte, also wir machen hier einen Verlust von roundabout 110 Millionen D-Mark. Das war für die Messe, also die Messe setzt natürlich riesige Summen um pro Jahr, aber 110 Millionen tut denen weh. Mhm. Das hat die nicht in die Pleite geführt, aber das ist etwas, das können die nie einfach so wegpacken.
Also, so. Hat man mit Hartmut Krebs denn vorher schon mal solche Situationen erlebt?
Ja, der hat mal, also komischerweise, ich glaube, der neigte so zu Alleingängen. Ich keine Ahnung wieso, aber der war dann so davon überzeugt, und es hat schon mal eine Lage gegeben, da hat er den Aufsichtsrat auch nicht umfassend, nicht rechtzeitig informiert. Und zwar hat er die Messegesellschaft in Brunnen gekauft, also in Tschechien.
Okay.
Das, man muss dazu sagen, damals, das war die Zeit, wo der eiserne Vorhang war ja weg und man versuchte nach Osten zu expandieren. Die Messe war im Osten, Moskau und so schon immer aktiv. Auch erfolgreich und wollte natürlich auch in die Gebiete, die auf einmal so, ich sag mal, an das westliche Wirtschaftssystem angeschlossen wurden. Und dazu gehörte die, zuerst hieß es noch Tschechoslowakei, später war es ja Tschechien und Slowakei. Und in Brunn gab es eine kleine Messe und die hat er gekauft.
Erstmal keine dumme Idee wieder, ne? Aber was ist da schiefgelaufen?
Ja, die haben nicht so genau hingeguckt, ne? Weil da hingen ein paar Sachen dran, von denen wussten die angeblich gar nichts. Unter anderem, und das hat natürlich Schlagzeilen gemacht, unter anderem haben die aus Versehen eine Waffenfabrik gekauft. Und dazu muss man sagen, du weißt ja, ich bin ja Waffenexperte, du sagst immer Waffenexperte, ich habe mehrere als Jäger. Und Brunn ist eine, sagen wir mal, für unter Waffenkennern ist das eine 1A-Adresse. Es gibt eine lange Tradition von der Herstellung von verschiedenen Waffen. Und was damals, ich wusste das auch nicht, dass das aber eine Gesellschaft ist und auf einmal gehörte die der Messe Düsseldorf.
Okay, was war in dem Paket noch drin?
Ein Hotel, eine Firma, die so Landvermessung gemacht hat, ein Glashersteller und so ein Energieversorger. Also es war ein buntes Körbchen.
Was da. Ja, an sich auch wieder alles nicht schlecht, aber für so eine Messegesellschaft wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig brauchbar. Und es macht ja halt vor allen Dingen auch wieder den Eindruck, dass du da irgendwie beim Tisch gezogen wirst, weil du nicht merkst, dass du zu einer Messegesellschaft plötzlich noch irgendwie fünf andere Firmen kaufst, die jetzt nicht irgendwie zu deinem Portfolio passen.
Richtig, das passte überhaupt nicht. Damit konnten die gar nichts anfangen. Das war auch nicht ihre Kernkompetenz. Ich führe das darauf zurück, dass der, ich habe es am Anfang gesagt, der wollte größer werden. Der wollte die Messe Düsseldorf noch internationaler machen und vor allen Dingen, er wollte Projekte installieren, die mit seinem Namen verbunden waren. Und das war garantiert auch so ein Ding, dass er dachte, boah, ich gehe dann in die Messehistorie ein, als derjenige, der den Standort Brunnen an Bord geholt hat, der das gestärkt hat, uns gestärkt hat und ähnlich wie mit der Hollywood nochmal. Ne?
Hat er das denn dem Aufsichtsrat damals so geschildert?
Er hat dem Aufsichtsrat im Prinzip das als Erfolgsmodell geschildert und hat gesagt, das kann man sehr schnell mit Gewinn weiterverkaufen, wenn man will. So. Und das, irgendwann ist es auch verkauft worden. Für 8,5 Millionen. Das war schon zu Eurozeiten. Was sie am Anfang dafür bezahlt haben, ist nie offen kommuniziert worden. Ob die da auch Verlust gemacht haben, kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall von der Außenwirkung, vom Image her, von der Kommunikation, war es ein Fiasko. Weil die stand plötzlich da als jemand, der aus Versehen so einen bunten Korb da gekauft hat. Da war ja die Waffenfabrik, wie eben schon gesagt, ja nur eins von mehreren.
Okay, jetzt verstehe ich. Also wir haben letztlich zwei Desaster. Wir haben dieses tschechische Desaster und wir haben das Hollywood-Desaster. Wir haben es in den Nachrichten gehört, irgendwann entscheidet der Aufsichtsrat, sich von Herrn Krebs zu trennen. Wie ist das Ganze abgelaufen?
Ja, das ist, sagen wir mal, kompliziert. Da spielt auch parteipolitische Interessen eine Rolle. Man hat, nachdem er das alles erfahren hat, hat der Aufsichtsrat gesagt, der muss weg. Jetzt wollte man ihn nicht direkt feuern, sondern man hat mit ihm geredet und hat ihm nahegelegt zu kündigen. Das hat er am Ende auch getan. Man muss dazu wissen, Krebs ist ja Wolfgang Clement, SPD, auf diesem SPD-Ticket eingekommen. Damals war aber in der Stadt an der Spitze, Ende 99, war ja der frisch gewählte CDU-Oberbürgermeister Joachim Erwin, CDU. Mhm. Ne? So, der natürlich auch eine starke CDU im Rücken hatte. Und da prallten auch parteipolitische Interessen aufeinander. Das heißt, Joachim Erwin damals als neuer Oberbürgermeister, gleichzeitig damit, wenn man so will, oberster Chef der Messe für die Düsseldorf-Anteile, der hatte natürlich auch ein gewisses Interesse daran, diesen SPD-Mann loszuwerden. Viel, viel früher haben die beiden sogar mal zusammengearbeitet. Also da hatte man zumindest Respekt voreinander. Jetzt wollte er ihn loswerden und das passte wunderbar. Und so hat man dann Herrn Krebs nahegelegt, doch bitte zu kündigen. Das hat er auch getan.
Ja. Zu welchen Bedingungen? Also ich ahne, dass man in solchen Kreisen nicht einfach so geht, sondern dass man sich das auch ganz gut bezahlen
lässt. Es gab eine Klausel im Vertrag, die dafür gesorgt hat, dass er zweimal noch ein komplettes Jahresgehalt bekommen hat von roundabout 480.000 D-Mark. Zweimal. Das heißt, der finanziell fiel der nicht ins Bodenlose erstmal. Das war also gut geregelt. Ja, und dann hat sich erwiesen, dass auch die SPD ihre Leute nicht fallen lässt. Also
ich komme sofort dazu. Ich würde eine Sache gerne dazwischen noch fragen. Nämlich, jetzt reden wir ja darüber, dass, also ich glaube, dass wenn du Geld so verbrennst, dann bist du einfach irgendwie vielleicht ein schlechter Geschäftsführer, aber das ist jetzt nicht irgendwie weiter justiziabel. Wenn du aber den Aufsichtsrat irgendwie täuscht oder nicht ausreichend, nicht rechtzeitig informierst, so wie du das beschrieben hast, rücken wir irgendwann in den Bereich des Justiziablen und deswegen reden wir ja in einem True Crime Podcast überhaupt darüber. Welche juristischen Konsequenzen hatte das Ganze?
Juristische Konsequenzen gibt es auf zwei Ebenen. Einmal Zivilrecht, das heißt Schadensersatzfrage. Die andere ist Strafrecht. Und da gibt es den Paragraphen der Untreue. Untreue bedeutet, dass jemand, der zu einer Person oder zu einer Firma oder zu einer anderen Organisation besonderes Vertrauensverhältnis haben muss, also Vertrauen auf beiden Seiten, und wenn der da Fehler macht und was falsch macht, dann wird geprüft, gibt es da einen Vorsatz. Und hier in dem Fall hat Erwin vor allen Dingen betrieben damals. Er hat gesagt, wir klagen den wegen Untreue an. Die Staatsanwaltschaft, also im Prinzip wurde er angezeigt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft musste ermitteln, ob der Verdacht der Untreue berechtigt ist. Mhm. Und dann wäre es zum Verfahren gekommen, wenn die gesagt hätten, ja. Aber die sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, das können wir nicht machen, wir können den nicht anklagen. Und die sind garantiert deshalb dazu gekommen, weil man ihm keinen Vorsatz
nahm. Ja, das ist, glaube ich, genau so die Kante. Ne? Also die Kante zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz ist ja das Entscheidende. Ja. Das eine ist eben, ne, du hast so ein paar Sachen nicht so richtig irgendwie gesehen und was billigend in Kauf genommen oder eben tatsächlich irgendwie so halb laufen lassen. Aber dass er das wirklich bewusst gemacht hat in irgendeiner Form, also was wäre es jetzt in Vorsatz erfüllen würde, das haben
auf
wir
keinen Fall. Nicht. Man hätte vielleicht grob Fahrlässigkeit, es gibt den Begriff der groben Fahrlässigkeit, aber auch das reicht nicht für eine Anklage. Der war fahrlässig, auf jeden Fall. Der war ja regelrecht naiv. Am Ende könntest du auch sagen, ja, der hat einen Riesenfehler gemacht, Menschen machen Fehler, aber du kannst ihm daraus jetzt keine Straftat.
Nee, genau, das ist einfach das Risiko, dass du mit jedem Geschäftsführer letztlich eingehst, ne? Dass du sagst, okay, wir haben da jemanden eingestellt in der Hoffnung, dass er gute Geschäfte gemacht, der hat sich halt in Hollywood einseifen lassen und schlechte Geschäfte gemacht, haben wir Pech gehabt. Du hast gerade schon von dem Schadenersatz gesprochen, hat die Messe oder die Stadt Düsseldorf denn versucht, das irgendwie geltend zu machen?
Auch das hat Erwin betrieben, man hat versucht, 8 Millionen einzutreiben. Das ist in der ersten Instanz schon nicht auf Begeisterung gestoßen, es war eine Richterin. Und die hat dann auch schon gesagt, also Leute, das ist hier eine Grauzone, wir gehen hier auf dünnem Eis, und die hat klar signalisiert, dass sie keine Chance sieht und deshalb ist das Verfahren dann im Sande verlaufen, eingestellt worden. Erwin hat nicht weiter drauf gepocht, also nächste Instanz das nochmal zu versuchen. Also um es zusammenzufassen, Krebs hat keinen Pfennig bezahlt.
Wie geht's dann mit ihm weiter? Du hast es gerade schon angedeutet, die SPD lässt ihre Leute nicht fallen, man hat es an diesem Beispiel gelernt. Wo ist er dann untergekommen?
Wolfgang Clement, sein früherer Chef als Wirtschaftsminister, er war Staatssekretär, war inzwischen Ministerpräsident von NRW. Und auf SPD-Kanälen ist er dann gebeten worden, diesen armen Hartmut Krebs doch, der müsse ja versorgt werden.
Ja. Du hast aber vorhin gesagt, also Wolfgang Clement hielt nicht so richtig viel von dem.
Nee, aber deshalb hat er ihn auch nicht bei sich direkt, sondern hat dann geguckt in seiner Regierung und hat ihn dann als Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Wissenschaft untergebracht.
Darüber hat damals der Spiegel berichtet und in diesem Artikel stehen zwei sehr, sehr schöne Sätze, die ich gerne einmal zitieren möchte. Da heißt es zum einen über Hartmut Krebs: Der 2-Meter-Mann ist nicht nur in Schul- und Universitätsfragen von Sachkenntnis völlig unbelastet, gegen ihn laufen auch noch Vorermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue. Eine wunderschöne Formulierung, finde ich, von Sachkenntnis völlig unbelastet. Zweite Formulierung: Krebs setzt einen neuen Höhepunkt in der Serie von Peinlichkeiten in Clemens Personalpolitik, die geprägt ist von Männerfreundschaften und Beratungsresistenz. Clemens stand nicht zum ersten Mal in der Kritik. Was ist da noch so passiert bei der Postenbesetzung?
Also erstmal ist das natürlich wahr. Der hat ihn ernannt, da liefen die Ermittlungen noch, ne, wegen Untreue, die ja später dann eingestellt worden sind. Aber man muss das auf der Zunge zergehen lassen. Du weißt, gegen diesen Mann wird ermittelt und du weißt nicht, wie das ausgeht und machst ihn trotzdem zum Staatssekretär. Clement ist damals berühmt geworden, weil er wahrscheinlich den Minister mit der kürzesten Amtszeit ernannt hat. Und zwar war das auch ein Spezi von ihm. Der hieß Reinhard Raubal.
Den kenne ich noch vom Fußball. Der ist, ja, glaube, genau, ich, bei Borussia Dortmund mal Präsident oder sowas gewesen.
Ich glaube, es hing auch damit zusammen, dass Clement durchaus auch dem Fußball zugetan war und vor allen Dingen diesem Verein. Und den hat er zum Justizminister gemacht. Das war damals schon, das hat schon Aufsehen erregt, ne, dass sie damals dachten, boah, er kann der das überhaupt? Und klar, der war Jurist, der hätte das theoretisch machen können. Und die kannten sich aus Uni-Zeiten, die haben wohl gemeinsam studiert, aber... Nach einer Woche stellte sich heraus, dass der in seiner Zeit, als er als Notar gearbeitet hat, es nicht so ganz genau genommen hat mit bestimmten Vorschriften. Das ploppte hoch in den Medien und dann ist er zurückgetreten. Er war 8 Tage im Amt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Minister...
Nee, ich wüsste es auch nicht.
Also mir fällt auch vorher oder nachher...
Nee, also kurz, ja, so 3 Monate oder 100 Tage oder so, aber nee, tatsächlich 8 Tage ist bemerkenswert. Also das dürfte Reinhard Raubal mehr oder weniger exklusiv für sich haben.
Der war, es ging über Wochen, ne? Ich hatte den Namen vorher nie gehört. Ich bin ja nicht in der Fußballszene. Aber der war auf einmal ganz berühmt, der Mann.
Ja, Hans, wir nähern uns dem Ende unserer Folge, die insofern etwas Besonderes hat, als dass wir diesmal kein Urteil hören, weil das Verfahren eben so verlaufen ist, wie du es gerade gesagt hast. Ich würde aber eine Sache im Anschluss an das gerade Besprochene nochmal fragen wollen. Nämlich, was mich so fasziniert, ist ja die Art und Weise, wie dieser Hartmut Krebs immer wieder an sehr hoch dotierte Posten gekommen ist. Ist das damals normal gewesen?
Ja, normal ist ein weiter Begriff. Also sagen wir mal so, es war nicht ungewöhnlich. Das hat man nicht immer mitgekriegt. Und man hat auf, und das gilt übrigens für alle Parteien, nicht nur für die SPD. Also ich kann da Beispiele erzählen. So ein Friedel Neuber zum Beispiel, Chef der WestLB, das war ein Spezi von Johannes Rau, SPD-Mann. Der ist da nicht hingekommen, weil er der Top-Banker war. Übrigens auch residierte am Ende wegen Großfürster. Das war eine SPD-Schiene. Der hat dann wiederum, als die WestLB unheimlich starken Einfluss bei der LTU hatte, hat er wiederum SPD-Politiker flogen auf einmal, ich sag mal, sehr günstig. Einer brauchte für seine Yacht an der Adriaküste einen neuen Motor, den hat die LTU dann darunter geflogen für Ömme. Ne? Das ist allerdings rausgekommen und da musste er zurückdrehen. Also da gab es verschiedene Sachen und Hartmut Krebs war Teil dieses Systems. Soll ich mal was Böses, Gossip-mäßiges über den erzählen?
Bitte, ja.
Was damals kolportiert wurde. Krebs hatte nicht nur eine hohe Affinität für Reisen, sondern der hatte auch eine Affinität für das andere Geschlecht. Der war also mehrmals verheiratet und hatte mehrmals Beziehungen, auch feste Beziehungen. Und es wurde damals kolportiert, dass er mindestens 4 seiner Ex-Frauen auf Landeskosten versorgt hatte. Der hat sich getrennt und um zu verhindern, dass er allzu hohe
Unterhaltskosten oder irgendwas.
Unterhaltskosten, ja. Hat er durch seine Beziehung dafür gesorgt. Das waren übrigens alles Mitarbeiter in irgendwelchen Landesbehörden oder Ministerien. Und die wurden auf einmal alle befördert. Und so war die Trennung dann für ihn, ich sag mal, preisgünstig. Also ich habe da eine Quelle, die ist schon ziemlich gut. Und die haben gesagt, das wusste damals jeder. Aber der hat dann telefoniert und dann wurden die Damen, hatten auf einmal mehr Geld und waren dann gewillt,
auf Unterhaltsforderungen oder ähnliches
zu verzichten. Oder die, ja. So. Und es gab noch andere Beispiele dafür, wie die sich gegenseitig immer wieder versorgt haben. Hm. Und das war ein Geflecht aus Ministern. Johannes Rau war da auch ein Meister drin. Ne, da wurden auf einmal auf Stiftungsposten gesetzt, die versorgt werden mussten. Das war ein gängiger Begriff. Man nannte das auch Landschaftspflege. Und wenn es also auch Beziehungen zur Wirtschaft ging oder so. Das ist eine Zone, eine Grauzone, die ist nicht wirklich kriminell. Aber sie ist schon anrüchig.
Ja, und vor allen Dingen ist sie ja letztlich auch schädlich, ne? Ja. Weil all diese Unternehmen nicht vernünftig arbeiten, weil eben nicht die beste Person an der Spitze steht, sondern jemand, der da
mit den besten Beziehungen.
Genau, ja, die Person mit den besten Beziehungen. So in dem Beispiel, die du gerade genannt hast, zeigt das ja auch, da werden dann wirklich Millionen verbrannt.
Ja.
Und letztlich auf irgendeinem Wege sind das auch Steuergelder, ne? Weil es ja auch jeweils Anteile der Stadt oder des Landes sind.
Ja.
Ja.
Also, und Krebs war halt ein typisches Beispiel. Der war für den Geschäftsführerposten bei der Messe einfach nicht geeignet. Der war Staatssekretär, also Politiker, aber freie Wirtschaft und Messe ist wirklich ein knochenhartes Geschäft. Hm. Da geht's wirklich hauen und stechen, ist da ganz normal, wie die sich gegenseitig versuchen, da die Kunden abzuziehen oder Messen abzuziehen oder so. Das kannte der ja überhaupt. Das kannte der als Aufsichtsrat, guckst du da auf die Zahlen.
Das ist mehr oder weniger Theorie, ne?
Du bist ja nicht im operativen Geschäft, ne? Und auf einmal war der da mittendrin. Und diese Fehler, die der da gemacht hat, da haben die anderen Messeleute natürlich drauf geguckt und haben gesagt, boah, das muss man wollen. Und haben natürlich gesagt, okay, vielleicht hat er Glück. Aber Glück ist natürlich in so einem Geschäft, ist natürlich etwas, worauf du dich natürlich wie immer im Leben nicht verlassen kann.
Wenn ich solche Geschichten höre, ich sag ja vorhin, da war ich noch sehr junger Erwachsener, das heißt, ich habe das nicht so erlebt als Reporter, wie du es erlebt hast. Hast du das Gefühl, dass sich das verändert hat?
Nicht wirklich. Und man muss es auch so sagen, es zieht sich ja quer durch alle Parteien. Also es gibt auch auf CDU-Ebene gibt's auf einmal Personalentscheidungen, wo du zumindest dich wunderst. Na, ich erinnere mich an Ronald Pofalla, der war ja ziemlich...
Immer im Kanzleramt, genau, bei Merkel, ja.
Der war, ich würde gerade sagen, hoch in der Politik, also Kanzleramt. Mhm. Und auf einmal geht der, wo ist er hin?
Deutsche Bahn. Ist Vorstand bei der Deutschen Bahn geworden.
Also du kannst mir nicht sagen, dass sie den genommen haben, weil der so super kompetent ist. Der war nicht, also Ronald Pofalla ist ein kluger Junge.
Ja.
Ne? Aber den Job, den hat er garantiert gekriegt, weil die Bahn gesagt hat, so einen, der exzellente Kontakte in die Politik hat, den können wir brauchen. Ich will nichts Böses, aber Tatsache ist, ich bin der festen Überzeugung, es ist nach wie vor gang und gäbe. Sag mal, wenn du Leute in die Politik holst, wenn du denen dann das Signal gibst, pass mal auf, wenn du Pech hast, fällst du nachher ins Bodenlose. Dann kriegst du natürlich auch bestimmte Leute nicht. Wenn die aber, sagen wir mal, unausgesprochen davon ausgehen können, dass im Worst Case sie irgendwo unterkommen, dass sie weiterhin ihren Lebensstandard halten können, das könnte ich mir vorstellen als zusätzliche Motivation, einen bestimmten Job anzunehmen. Also das spielt alles eine Rolle. Und die Antwort ist also ja, ich bin davon überzeugt und ich kenne auch Beispiele, das ist nach wie vor so.
Und gab es sowas in Düsseldorf auch?
Ja, also es gab mehrere Beispiele. Eins habe ich ganz deutlich vor Augen. Gudrun Hock, SPD, Hoffnungsträger der SPD, damals gegen Erwin, 2004 auch angetreten gegen ihn im Wahlkampf und hat ein ganz gutes Ergebnis geholt, hat aber halt ihn nicht besiegen können. Erwin war damals fest im Sattel und war danach, war sie natürlich bei der SPD in Düsseldorf immer noch im Rat und wurde Bürgermeisterin und als Jahre später, als Thomas Geisel kam, war Hock immer noch da und die kamen aber nicht klar miteinander. Und irgendwann war klar, auch in der Partei war sie inzwischen hoch umstritten. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Sie hatte im Prinzip keine Basis mehr. Ne? Und es war klar, Geisel wollte die loswerden. Und oh Wunder, bei einer städtischen Tochtergesellschaft wurde auf einmal ein dritter Geschäftsführerposten gefunden. Und das war die Tochtergesellschaft, die für Kongresse zuständig war, die Events macht und so weiter. Da gab es schon zwei Geschäftsführer, auf einmal gab es einen dritten, das wurde Gudrun Hock, hochdotiert und da hat sie 3 Jahre lang gesessen und gearbeitet, sag ich mal. Ne? So, das war ein typisches Beispiel. Von der Parteikarriere plötzlich, da ging nichts mehr und dann wurde die halt versorgt und saß da.
Dann komme ich nochmal ganz kurz zurück zu unserem Fall. Wie ist es eigentlich mit Hartmut Krebs weitergegangen oder zu Ende gegangen?
Wir haben ja gesagt, er ist Staatssekretär geworden in diesem Ministerium. Da ist er auch ein paar Jahre geblieben. Ich hatte eben erwähnt, er war ein sehr sportlicher Typ. Ne? Und im September 2007, kurz vor seinem 64. Geburtstag, er war noch 63, kam er vom Joggen nach Hause, so hat seine Frau das erzählt, hat sich aufs Sofa gelegt, hat ein bisschen in den Magazin, in der Zeitung geblättert, ist eingeschlafen. Und nachdem er nach 3 Stunden nicht immer noch schlief, ist sie zu ihm hin und hat festgestellt, er war tot. Herzschlag, im Schlaf, mit 63 Jahren. So endet der Hartmut Krebs.
Hans, ich danke dir ganz herzlich fürs Erzählen und fürs Erklären. Danke an Joris Wilmking für seine Recherchen und unser Skript. Danke an unsere Nachrichtensprecherin Annalena Hauch und an die Casco, die diesen Podcast wie immer wunderbar produziert hat. Bevor ich mich verabschiede, würde ich noch einen kleinen Werbeblock gerne einbauen wollen. Wir sind in diesem Jahr, also 2025, noch zweimal live zu erleben im Komödchen in Düsseldorf. Am 3. November präsentieren wir da den Fall Die Mumie von der Kö und am 8. Dezember die Aldi-Entführung. Wer Karten haben möchte, findet diese auf www.komödchen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.